Guten Tag. Als Alan Turing, den ich hier niemandem weiter vorstellen muss, denke ich, von dem das logische Konzept des Computers stammt, nämlich die Konstruktion eines bestimmten Typs, einer Gedankenmaschine, dazu ausgedacht zu beweisen, dass diese Maschine nicht beweisen kann, dass eine Maschine diesen Typs richtig arbeitet, was oft vergessen wird. Das Digitale, soweit es den Computer betrifft, gründet auf einem Negativbeweis. Der Computer ist der Beweis, dass ein Computer nicht beweisen kann, dass ein Computer richtig läuft. Als also Alan Turing, dem Vater des Digitalen, wenn man so will, nach dem Krieg, den er als Codebreaker mitgewonnen hatte, klar wurde, dass man ihm nicht erlauben werde, den von ihm erdachten Rechner wirklich zu bauen, weil man ihm nachsagte, er sei schwul und deshalb von den Sowjets erpressbar. Da entwickelte Turing das, was man später den Turing-Test nennen sollte. Einen Test, der nicht weniger zu klären beanspruchte als die Frage, was ist Denken? I propose to consider the question, can machines think? This should begin with definitions of the meaning of the terms machine and think. Zumindest die erste Hälfte der Frage war etwas, über das Turing sich ins Fäustchen lachen konnte. Er wusste ja, um welche Maschine es ging. Computer, die alles berechnen können, was berechenbar ist und was insofern auch ein Mensch berechnen kann, wenn man ihm nur Zeit genug gäbe und sei es sein Leben lang oder 10 oder 100 Leben lang. Computer sind das, was wir heute haben. Deep Learning Machines, Data Science Algorithms, Big Data Cruncher. Wie Michael Kosinski in Stanford jüngst gezeigt hat, es genügen gut 100 Links aus Facebook und man weiß mehr über die Neigungen eines Menschen als der nächste Angehörige. Bleibt also nur die Frage nach dem Denken. Und die lautet, was ist Denken? Der Trick, darauf eine Antwort zu finden, ist typisch Turing. Ein Frage-Antwort-Spiel. Auf der einen Seite ein Mensch, der Fragen stellt, auf der anderen Seite zwei Kombattanten, ein Mensch und ein Computer. Dazwischen eine Sichtblende und eine akustische Trennung. Alle Fragen müssen also per Fernschreiber gestellt und beantwortet werden. Mensch und Computer antworten und der Fragende entscheidet nach einer gewissen Zahl von Antworten, wer von den beiden denkt wie ein Mensch. Wer also Denken zeigte und wer nicht. Turings legendäre und für die Computerkultur entscheidende Definition dessen, was Denken ist, besteht demnach in einem Prozess der Entscheidung darüber, wie sich Denken zeigt, wie sich Denken artikuliert, wie es sich äußert und nicht so sehr darin, was es ist. Denken ist einzig und allein das, was als Denken erscheint. Auch das ist tief im Kern der Epistemologie des Digitalen eingelassen. Turing hätte diese Definition des Denkens auch von Charles Sanders Peirce oder von William James übernehmen können, aber das tat er nicht. Und es ist, wie so oft, nicht einmal sicher, ob er Vorgänger seines Denkens über das Denken überhaupt gekannt hat. Ob Turing, Peirce oder James je gelesen hat, dafür haben selbst solche lebenslangen Turing-Forscher wie Andrew Hodges oder Jack Copeland bislang keinen Hinweis gefunden. Sein Text von 1950 jedenfalls, über den ich hier rede, Computing, Machinery and Intelligence, hat Turing den Ehrentitel des Erfinders der AI, der Artificial Intelligence, eingebracht. Und mehr als das. Was ist Google zum Beispiel anderes als ein großer Turing-Test? Alle Antworten, die Google gibt, geben Maschinen. Und, so hat es Elena Esposito, die großartige Soziologin aus Italien, einmal gesagt, es sind Erinnerungen, die allerdings davor noch nicht gedacht worden sind. Also in gewisser Weise Oszillationen des Denkens. Wir müssen uns also nicht so sehr fragen, ob der Turing-Test heute Bestand haben würde. Im Gegenteil, wir sollten festhalten, mit Alexa und Siri, mit Smartphone-Sensoren und geolokaler Navigation sind wir längst in einem täglichen Turing-Test. 1950 ist das natürlich alles neu und noch ganz prekär. Man könnte es für Scharlatanerie halten. Turing gibt den Propheten, weil er sicher ist, dass Computer mehr sein können als große, schnelle Rechenmaschinen für spezielle Mathematik. Aber ist das Ganze nicht lächerlich? Wenn er damals behauptet hätte, man werde später einmal nur Alexa, Spiel, Wochenend und Sonnenschein in einen Raum hereinrufen und dann würden die Comedian Harmonists singen, hätte man ihn wohl ausgelacht. Deswegen diskutiert Turing zur Absicherung Einwände gegen seinen Turing-Test, die man erheben könnte und die er selbst redend sofort alle widerlegt. 9 Einwände sind es, aber der letzte, der 9., macht ihm tatsächlich irgendwie zu schaffen. Er lautet: The Argument from Extrasensory Perception, ESP, außersinnliche Wahrnehmung. Also das Viergespann aus Hellseherei, Prophetie, Psychokinese und Telepathie. Wenn es ums Denken geht, sagt Turing, Thinking is just the kind of phenomenon where ESP may be especially relevant. Was also wäre, wenn hinter der Wand, neben der Maschine, ein Mensch mit telepathischen Fähigkeiten säße, fragt er sich. Und deswegen ja immer schon wüsste, zum Beispiel, welche Spielkarte der Fragende gerade in der Hand hält. Kein Witz, Turing beschäftigt sich mit diesem Problem ernsthaft. Denn gegen Hellseher wäre ein Computer verloren. Die Maschine kann wohl Zufallszahlen erzeugen und tatsächlich aufgrund von Turings Expertise bekam einer der ersten Computer in England einen Random Number Generator. Und damit kann er ein paar Treffer landen. Aber vielleicht wird ja die Maschine selbst manipuliert, weil das spiritistische Medium, Hellseher, Prophet oder was immer, telekinetische Kräfte hat, Tische levitieren lassen kann und also auch den Computer beeinflussen. Extrasensorische Wahrnehmung. Telepathie, Levitation, Psychokinese. Turing glaubt daran. The statistical evidence, at least for telepathy, is overwhelming, schreibt er. It is very difficult to rearrange one's ideas so as to fit these new facts in. Und seine Beschreibung der vertrackten Lage nimmt den Weg über die Analogie eines Ohrenmenschen. The situation could be regarded as analogous to that which would occur if the interrogator were talking to himself and one of the competitors was listening with his ear to the wall. Jetzt ist das Ganze ein Lauschangriff und kein Turing-Test mehr. Bevor ich die seltsame Lösung nenne, die Turing für sein Dilemma erfindet, will ich versuchen zu klären, wieso Turing ESP, Hellseherei, Telekinesen und diese Dinge für wissenschaftlich diskutable Fakten hielt. Da er auch hier keine Quellen bemüht, kann ich nur den Begriff ESP einen ersten Hinweis entnehmen. Er stammt von Joseph Banks Ryan, ein empirischer Psychologe an der Duke University in USA aus dem Jahr 1934. Noch anderthalb Jahrzehnte später waren seine Untersuchungen legendär. C.G. Jung erwähnt sie lobend. Ein anderer überschwänglicher Anhänger war der Quantenphysiker Wolfgang Pauli, ohne dessen Entdeckung des Elektronenspins wir heute keine Siliziumchips hätten. Ryan hatte tausende von Probanden 5 verschiedene Spielkarten mit speziellen Symbolen erraten lassen und fand unter diesen Probanden angeblich telepathisch, begabte Menschen heraus, die jenseits aller statistischen Wahrscheinlichkeit die richtigen Kartensymbole nennen konnten. In Princeton wurden Ryans Versuche sofort repliziert, was völlig misslang, und auch keine weitere US-amerikanische Universität konnte seine Ergebnisse reproduzieren, womit die Sache wissenschaftlich eigentlich hätte erledigt sein können, wäre da nicht ein Mathematiker am Queen Mary College in London aufgetaucht, Samuel Sowell mit Namen, der ebenfalls 120.000 Zahlen- und Kartenspiele solcher Art angestellt hatte, 5 Jahre lang bis mitten in den Krieg mit Deutschland hinein, mit angeblich positiven telepathischen Befunden, von denen Jahrzehnte später allerdings die meisten als Betrug entlarvt wurden. Aber das konnte Turing 1950 noch nicht wissen. Beide, Ryan und Sowell, waren führende Mitglieder der Society for Psychical Research, jener legendären Organisation der wissenschaftlichen Erforschung des Spiritismus von 1880 an, in der hunderte von renommierten Wissenschaftlern aus Europa vertreten waren, die allerdings auch sämtlich spiritistischen Befunden durchweg zugeneigt waren. Darunter auch Sigmund Freud, der jahrelang unbedingt in die Gesellschaft aufgenommen werden wollte, was aber misslang. Die 3 Gründer der Society, Sitchwitch, Gurney und Myers waren wie Alan Turing Absolventen des Trinity College in Cambridge und wurden dort in höchsten Ehren gehalten, als Turing seine Computerarbeit in den 30er Jahren dort schrieb. Myers hatte den Begriff Telepathie geprägt, unterstützt von empirischen Forschungen eines gewissen Oliver Lodge, von dem kein geringerer als Heinrich Hertz sagte, wenn nicht er selbst, so hätte dieser Lodge seine Strahlen elektrischer Kraft entdeckt. Also das, was ab 1888 Radiowellen hieß, im Ersten Weltkrieg Radiotelegraphie war und bis heute unsere elektronischen Medien trägt. Womit wir bei dem Kern der Sache angekommen sind, nämlich den grundstürzenden epistemologischen Verwirrungen, die die Elektrizität, ihre Effekte und ihre Medien im 19. Jahrhundert bis hinein in das frühe 20. Jahrhundert angerichtet haben, also Telegrafie und Radio. Ab 1850 ist die elektrische Telegrafie in Europa und in den USA in Betrieb. Ab 1870 sind durchkreuzten Seekabel die Ozeane, ohne dass irgendwer auch nur im Mindesten erklären könnte, durch welche physikalische Wirkung Elektrizität erklärbar werden könne. Bereits mit der Telegrafie war in die kulturelle und wissenschaftliche Welt, erst in den USA, dann in England, eine neue Spielart des Spiritismus eingedrungen, nämlich der sogenannte Modern Spiritism, mit zahllosen telegrafieähnlichen Klopfgeistermedien, die behaupteten, Kommunikation mit Verstorbenen aufzunehmen, beobachtet von seriösen Wissenschaftlern aus den Wissenschaftsakademien, die allesamt unter Druck standen, weil Machthabern und Regierungen, aber auch die Bevölkerung in den wachsenden Industrienationen, verlangten zu wissen, was es denn mit diesem Äther auf sich habe, der hart wie Diamant und zugleich alle physischen Körper durchdringend in seiner Störung als gestörtes Medium die elektromagnetischen Wellen fortpflanze. So lief die sagenhaften Theorien von Thomson, Helmholtz, Hertz und Lodge, also der führenden Eliten. Radiowellen sind Ätherschwingungen und Ätherstörungen. Aber warum sollte der Geist der Toten nicht auch im Äther verbleiben und für telepathische Menschen empfindbar sein? Was die empirischen Nachweise für solche Behauptungen betrifft, so hatte Lodge schon 1884 das Muster aller nachfolgenden Expertisen entwickelt. Zum Nachweis von Thought Transference, Gedankenübertragung, platzierte Lodge, ganz analog zum Turing-Test, vor die Sichtblende den Agenten, der eine Figur malte, beispielsweise einen Kreis mit einem Kreuz darin, und dahinter den Receiver, der aufzumalen hatte, was der Agent sah. Stumm, schweigend, ohne ein Wort. Hunderte von Untersuchungen dieser Art finden sich in den Proceedings der Society of Psychical Research publiziert, Jahrgänge 1884 und folgende. Für Lodge, der später über das Trance-Medium Gladys Osborne Leonard mit seinem verstorbenen Sohn zu kommunizieren pflegte, jedenfalls behauptete es zu tun, war das der Beweis, dass Gedankenübertragung funktioniert. Theorieerklärung, Gedanken sind nicht im Kopf, sondern es sind Ätherschwingungen um den Kopf herum, sehr schwach, aber von sensitiven Empfängerköpfen aufnehmbar. Gedankenübertragung als Radioprogramm, Mental Radio, so wie es Upton Sinclair ein halbes Jahrhundert später dann auf seine Weise beschreibt. 1927 kommt die Sache tatsächlich ins Radio. 18. Februar, BBC. Lodge setzt sich ins Studio und bittet die Hörer, ihr Ohr nah an das Gerät zu drücken. Dann sollen sie das Bild, das Lodge denkt, er schweigt, aufmalen und ihm zusenden. Und dann auch wieder Spielkarten raten. Alles geht schief, aber die Sendung wird legendär. Wenige Monate später, Wiederholung in Deutschland, Funkstunde Berlin, 16. Oktober 1927. Auch hier das Ergebnis negativ, das Kartenlesen funktioniert nicht. Alles das kritisch beschrieben von einem der Urheber dieser Sendung, Alexander Herzberg, Mitbegründer der deutschen Gestaltpsychologie, mit den Worten, Zitat, indessen die Hellsehmedien, es könnte sie geben, aber es brauchte unter den Teilnehmern dieser Sendung ja keiner zu sein. Darum beweist der Versuch auch nichts gegen die Möglichkeit des Hellsehens. Ich komme zum Schluss. Wir lernen, der Turing-Test ist nach dem modifizierten Muster eines spiritistischen Tests gebaut, in dem es um Gedankenübertragung geht. Hier der Agent, nur auf der anderen Seite jetzt zwei Receiver, Computer und Mensch. Die Prophetie Turings ist, dass dieses Setting beweisen werde, dass Computer denken. Um diesen Test wiederum gegen seinen Ursprung als telepathische Szene zu immunisieren, fällt Turing nur eine einzige Lösung ein. To put the competitors into a telepathy-proof room would satisfy our requirements. Die Wettbewerber in einen telepathiesicheren Raum stecken, das würde alle Probleme lösen. Die wichtigste Frage bleibt aber offen. Wie bauen wir einen telepathiesicheren Raum? Wenn wir doch gar nicht wissen, was Telepathie ist, weil jedes telepathische Wissen, wenn es denn so etwas gäbe, durch Telepathie selbst verunsichert wird. Bleibt am Ende nur ein Befund. Turing-Tests und mit ihm alle Applikationen einer künstlichen Welt aus Computern funktionieren nicht, wenn Prophetie ins Spiel kommt. Computer operieren nur mit einem Denken, das sie selbst reproduzieren können. Prophetisch sind sie nie, denn sie können nur mittels Prädiktion agieren. Sie können nur statistisch prognostizieren. Vorhersagen machen allein mittels Zufallsoperationen, Datenstrukturen und Wahrscheinlichkeitsalgorithmik. Das Digitale ist aprophetisch und untelepathisch, per Definition. So hat denn am Ende Turing selbst auch nicht mehr an Computertheorien gearbeitet, sondern an biologischer Selbstorganisation und mathematisch-biologischer Morphogenetik. Darin beschreibt er erste ganz allgemeine Grundzüge einer mathematischen Theorie der Embryologie sowie der Simulation und Vorhersage von autopoetisch selbstorganisierten Wachstumsmolekülen. Von seinen frühesten Texten aus der Teenagerzeit bis hin zu seinen letzten Arbeiten ergibt sich: Alan Turings Prophetie war stets und blieb bis zu seinem frühen Tod irgendwann, irgendwie wird berechenbar sein, was wir Leben, Geist und Seele nennen. Auf diesem Wege dahin hat er die Logik des Computers entwickelt, um zu zeigen, dass mit ihr dieses Ziel nicht erreichbar ist. Diese prophetische Aprophetie, so scheint mir, ist sein eigentliches Vermächtnis. Ich bedanke mich fürs Zuhören.